Ich stelle mir das auch vor, wie dann irgendwelche dicke, rauchende Männer bei Schallplattenfirmen sitzen und sagen, ja, aus denen hätte was werden können, aber naja, die wollten ja nicht. Ne?
Disco 80.
Willkommen zum besten Podcast der Welt, Disco 80. Heute unser Thema One-Hit-Wonder der 80er Jahre. Ich denke, da kann jeder was zu sagen zu diesem Thema. Und ich finde grundsätzlich, dass das ein Thema ist, wo auch mal final drüber gesprochen werden muss. Und ja, dann legen wir mal los. Ihr wisst ja, wie es abgeht hier und ihr wisst ja, wie es immer startet, und zwar mit drei Lügen. Nein, mit drei Wahrheiten und einer Lüge, und der Thomas beginnt jetzt mal.
Aber es sind zwei Wahrheiten und eine Lüge.
Ja.
Außerdem hat mich total interessiert, dass wir dieses Mal kein heißes Thema haben. Also ist das jetzt so richtig abgehangen, jetzt unser One-Hit-Wonder-Thema, oder wie sehe ich das?
Ja, schon. Also ich sag mal, so nach Folge 9 stellt sich auch langsam dieses Gefühl ein, dass man langsam in Rente gehen könnte. Ne? Dann sieht die Thema halt auch einfach nicht mehr so heiß. Obwohl, das ist eigentlich wirklich ein sehr heißes Thema, finde ich. Ich habe mich nur gezwungen, das nicht zu sagen.
Also, Thema One-Hit-Wonder. Heute dazu meine zwei Wahrheiten und eine Lüge. Das erste ist, dass ich tatsächlich mal ein One-Hit-Wonder war. Und zwar hatte ich es geschafft, mit meiner Band No Comment den Song Little Boy, der hat es geschafft in die israelischen Charts auf Nummer 2. Auch nur ein einziges Mal hat man das geschafft, aber ich habe mich dann für eine kurze Zeit in Israel als One-Hit-Wonder fühlen können. Der zweite Fakt ist, dass ich früher mal eine Schallplattenfirma besessen habe. Da ist auch Little Boy erschienen, aber keine einzige von den Platten, die ich veröffentlicht habe, war irgendwie ein finanzieller Erfolg. Der dritte Fakt ist, ein einziges Mal war ich an der CD beteiligt, was es in die deutschen Media Control Albumcharts geschafft hat. Und zwar war das auf dem Album Division Remix. Da habe ich mit No Comment einen Mix beisteuern dürfen. Der hat es in der 33. Woche 2002 auf Platz 64 geschafft. Super, ne?
Ja, wow. Das sind ja mal Hard Facts. Schön. Ja, dann fange ich auch mal an. Eines der noch heute betitelten One-Hit-Wonder war L. Corley. Und L. Corley ist ja auch Darsteller im Denver-Clan gewesen. Die aufmerksamen Zuhörer wissen das jetzt natürlich schon, ob das wahr ist oder nicht wahr. Aber ich war tatsächlich immer ein großer Dallas- und Denver-Fan. Der zweite Fakt ist, dass ich tatsächlich auf einem total abgefahrenen Frankie Goes to Hollywood-Konzert war in der Dortmunder Westfalen. Halle. Ist jetzt vielleicht jetzt nicht so spektakulär, aber im Nachhinein glaube ich, dass es gar nicht so viele Konzerte von Frankie Goes to Hollywood gab, weil da gab es ja irgendwie einen Riesenskandal, weil angeblich ja 99% der ganzen Geschichten dann halt von Band waren und so. Auf jeden Fall, ich habe Frankie Goes to Hollywood live gesehen. Der dritte Hard Fact ist, um mal hier einen auf richtig dicke Hose zu machen, habe ich mit einer Dance-Formation, die da hieß Rave Lab, das war zwar in den späten 90er Jahren, ein One-Hit-Wonder aus den 80er Jahren gecovert, was da hieß Send Me an Angel. Das war ein beachtlicher Chart-Hit, an den sich heute allerdings auch keiner mehr erinnern kann. Ja, so viel erstmal dazu.
Ja, schön, aber Frankie Goes to Hollywood war nun wirklich kein One-Hit-Wonder. Ne? Die hatten ja zeitgleich, wenn ich das richtig weiß, drei Titel gleichzeitig in den UK-Charts. Ne?
Das ist absolut korrekt, aber in der Liste, die mir hier vorliegt, die beliebtesten 100 One-Hit-Wonder der 80er Jahre, ist Frankie Goes to Hollywood mit drin. Und nur diese Liste, das ist für mich also so eine Art Religion, aber das ist ja aus dem Internet und deswegen stimmt das ja auch. Das ist natürlich totaler Bullshit. Na, natürlich war Frankie Goes to Hollywood bei weitem kein One-Hit-Wonder, aber die stehen da drin. Aber da steht auch unter anderem, da wollen wir, damit wir das jetzt gleich ein für alle Mal geklärt haben, da steht auch Soft Cell mit Tainted Love drin.
Das habe ich auch gesehen und da ist mir dann auch schon klar geworden, dass es auch sehr genre-spezifisch ist. Also wer natürlich nur Radio und Charts gehört hat, der kennt natürlich von Soft Cell nur Tainted Love. Wer Insider ist, der weiß natürlich, dass die ganz, ganz viel andere Sachen auch gemacht haben. Ja? Das ist so ein schönes Beispiel dafür. Ich hatte zum Beispiel auf der Liste auch gefunden, Eye of the Tiger von Survivor ist für mich ein ganz klares One-Hit-Wonder. Wegen mir hätten die auch No-Hit-Wonder sein können, weil ich das Lied auch total doof finde. Aber das mag ja sein, dass jetzt der eine oder andere Rockfan sagt, ja, was Survivor, die haben ja 8 geile Platten gemacht, eins besser als anderen, war halt nur der eine Song, der so gut war. Ja. Insofern ist für viele dann vielleicht doch dann zu Recht Soft Cell auch eine Art One-Hit-Wonder.
Ja, so in der subjektiven Wahrnehmung der Leute auf jeden Fall. Ne? Wikipedia schreibt dazu folgendes: One-Hit-Wonder, selten auch deutsch Ein-Hit-Wunder genannt, ist in der Musikindustrie ein Anglizismus für Interpreten, die lediglich einen Musiktitel in einer Hitparade platzieren konnten. In welcher verdammten Hitparade? Ja. Bei Dieter Thomas Heck oder was? Ja. Also so ein Quatsch. In weiter gefasster Definition werden damit auch Musiker bezeichnet, die zwar mehrere Titel in der Hitparade platzieren konnten, von denen aber nur einer wirklich erfolgreich war. Mhm. Also, ja, weiß ich auch nicht.
Ganz ehrlich, warum, Christian, haben wir uns nicht statt Purwin und Co. war ein Hitwunder genannt? Ich finde, das wäre ein toller Bandname gewesen. Da wäre alles klar gewesen. Ne?
Ja.
Da hätten wir auch nur für die erste Single einen Vorschuss bekommen und dann nie wieder. Gut, Vorschuss haben wir jetzt ja gar nicht mal bekommen.
Das ist auch sehr, sehr schön.
Hast du mal einen Vorschuss bekommen von der Plattenfirma?
Ich habe schon mal einen Vorschuss bekommen. Ja, tatsächlich.
Ich auch, ja. Ich.
Ja, einmal in meinem ganzen Leben.
Ich zweimal, siehst du mal.
Ja, also da lebe ich heute noch von, also von der Kohle. Also, nein, das war relativ schnell verbraucht, nachdem ich an einem Kaugummiautomaten vorbeigegangen bin. Nochmal ganz kurz zu Wikipedia. Der deutschsprachige Begriff Eintagsfliege hat eine weitergehende Bedeutung über den Bereich der Musik hinaus. Vor allem in der medialen Berichterstattung ist es deshalb kein echtes Synonym für den englischsprachigen Begriff.
Für welchen Englischsprach von
One-Hit-Wonder?
Ah, okay.
Also ich glaube, Wikipedia möchte uns sagen, dass Eintagsfliege nicht zu verwechseln ist mit One-Hit-Wonder. Habe ich nicht verstanden, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Lass uns über das Thema sprechen. One-Hit-Wonder. Ich für mich persönlich kann, glaube ich, sagen, dass wenn mir irgendein Musiktitel gefallen hat, immer neugierig war, was es sonst noch gibt. Mhm. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich ein ganz, ganz großer Sammler und Fan der Band Soft Cell war, mein Leben lang. Weil für mich ist das nie ein One-Hit-Wonder gewesen, weil ich habe alle Alben gekauft von Soft Cell und ich fand, dass es auch viel, viel bessere Songs als Tainted Love gab. Eine Fußnote der Geschichte, dass Tainted Love gar nicht von Mark Almond und Dave Ball ist. Das ist ein uraltes Lied gewesen, was die beiden auch nur gecovert haben. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass für mich, wenn ich Interesse an irgendeiner Musik und an irgendeiner Band hatte, ich mich automatisch weitergehend damit beschäftigt habe.
Ich glaube, das haben viele Fans und ich finde auch, dass bei vielen Bands die Singles gar nicht die besten Songs waren, weil die waren natürlich, die gingen direkt ins Ohr, aber die haben halt auch relativ schnell genervt. Also jetzt beispielsweise, ich habe als Jugendlicher sehr früh schon angefangen, das erste Album von Alphaville sehr intensiv zu hören. Und wenn ich heute mir nochmal Songs anhöre, dann skippe ich die 3 Singles immer durch. Oder ja, eigentlich die 4 Singles immer durch, weil die kann ich gar nicht mehr hören. Ich höre dann lieber was wie Victory of Love oder Fallen Angel und die Singles alle nicht mehr. Die sind totgenudelt. glaube, das geht auch vielen Bands so. Die haben gar keinen Bock mehr, die zu spielen. Und das ist die große Tragik, wenn du einen One-Hit-Wonder hattest, dann wartet jeder nur auf den einen Song und du kannst den schon gar nicht mehr hören, weil du hast ihn ja immer spielen müssen. Und das, da hatte ich immer gedacht, bin ich froh, dass der Kelch an mir vorübergegangen ist.
Ja, aber das war halt auch immer diese unsägliche Kombination, weil One-Hit-Wonder ja auch dann automatisch bedeutet, dass der Song rauf und runter läuft in allen damals zur Verfügung stehenden Medien wie Radio oder natürlich auch auf diversen Videoplattformen und so. Und du so halt auch jeden geilen Song totspielen kannst, wenn du den 5-mal am Tag hören musst, ne? Und das ist heute im Prinzip auch immer noch so, aber ich weiß nicht, wie viele wirklich richtig gute Songs so totgespielt wurden, ne? Sisters of Mercy, Temple of Love ist wirklich, glaube ich, einer der schlechtesten Songs irgendwie dieser Band.
Nee, da muss ich widersprechen. Das war zeitweise einer meiner Lieblingssongs. Also sowas lief ja nie im Radio. Insofern hat es halt nicht die volle Präsenz gehabt. Mhm. Schlimm fand ich Songs, die im Radio liefen und dann war es in der Disco und da liefen sie auch nochmal. Und dann bist du auf irgendeine Party und da liefen sie auch nochmal und da hat noch irgendeine Fernsehwerbung die auch noch verwendet. Sowas war ja mit Sisters nie. Das hast du nur selber gehört oder das lief halt in der Disco.
Das lässt sich ja tatsächlich auch steigern bis zur absoluten Hasshymne. Ne? Habe ich hier gerade das beste Beispiel, einer der Songs, wo ich wirklich jedes Mal irgendjemanden schlagen möchte oder irgendwas kaputt kloppen möchte, ist Don't Worry, Be Happy. Eine absolute Strafe. Es ist einfach so, dass es gab keine Pommesbude, wo man sich irgendwie in Ruhe eine Currywurst bestellen konnte, wo nicht im Hintergrund dieser Song lief. Mhm. Bin ich gleich hier bei dem nächsten Song, den ich auch nochmal in diese Kategorie mit einreihen möchte, ist Walking on Sunshine, Katharina and the Waves. Also ja. Wirklich, das ist, also ich glaube, der lief überall. Es gab hier in Dortmund eine Eisdisco oder Schlittschuhdisco oder so. Da ist man dann mal hingegangen, da konntest du Schlittschuh fahren und dabei lief dann halt Musik. Und da läuft wahrscheinlich heute noch Katharina and the Waves, Walking on Sunshine.
Aber das liegt natürlich auch daran, wenn du so positive Texte machst, also zumindest vom Titel her, dann bist du auch selber ein Stück weit. Ja? Also sie hätte das besser mal Walking in the Dust nennen müssen. Das wäre nie ein Hit geworden. So Sachen, das kannst du ja dann überall verwenden, ja, während die negativen Titel eher nicht. Ja? Aber die haben doch nochmal den Eurovision Song Contest gewonnen, wobei ich mir nicht sicher, also Katharina and the Waves.
Yeah. Katharina and the Waves haben den Eurovision Song Contest gewonnen?
Viel später dann. Ich bin mir da nicht sicher, ob das als Erfolg zählt, weil ich glaube, niemand kennt mehr diesen Song, mit dem sie den gewonnen haben. Außer die eingefleischten Fans.
Aber hier noch zwei schlimme Beispiele. Also, weil da können wir ja heute aus den Vollen schöpfen. Take My Breath Away von Berlin. Gepaart und gefolgt von Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Das sind Sachen, also die ich wirklich gerne, gerne vergessen würde, die die Welt auch eigentlich nicht wirklich gebraucht hat.
Aber ich kann das noch toppen. Eines der bekanntesten One-Hit-Wonder aus den 80ern ist ja, wobei das ja nur bei uns ein One-Hit-Wonder war, in Österreich nicht, Opus, Life is Life. Mm. Sie haben es ja auch weltweit dann geschafft damit. Da habe ich ein bisschen zu was recherchiert und mir gedacht, weil ich wusste, dass in Österreich Opus immer noch groß war und vorher auch schon groß war. Und dann habe ich rausgefunden, dass der Produzent Günter Grasmuck, der hat auch bei der ersten Allgemeinen Verunsicherung mitgespielt. Und bei STS, die vielleicht der eine oder andere noch kennt. Also der war kein One-Hit-Wonder. Und das nächste, was ich rausgefunden habe, was ich ganz witzig fand, war, dass die Band Pur, die ja auch noch der eine oder andere kennt, früher mal Opus hieß und sich dann nach Life is Life umbenannt hat.
Ja, das hat die Sache auch nicht wirklich besser gemacht.
Moment, ich habe noch einen dritten Fakt und der hat mich echt erschüttert. Da bin ich vom Glauben abgefallen. Und zwar hat Falco auch als mit Opus auf der Bühne gestanden und hat Bass gespielt. Opus hat den Backgrounds gemacht auf Falcos Platte Junge Römer.
Auch Falco konnte sich irren. Da so viel wissen wir jetzt. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz schlimmes Lied. Alles, was es dazu zu sagen gibt, könnt ihr übrigens nachlesen in unserem ersten Roman Pommes Porno Popstar. Ich persönlich empfinde bei diesem Lied nur Abneigung, Ekel und zuweilen Hass. Nichtsdestotrotz, wir gehen einfach weiter in der Liste, bevor ich mich irgendwie hier in irgendwelchen Beschimpfungen verliere. Was haben wir denn da noch für schöne Sachen? Ja, Kejagugu, Too Shy, auch eigentlich kein One-Hit-Wonder.
Fand ich auch zweifelhaft, auch wieder für Leute, die Kejagugu oder dann später Limahl nicht kennen. Der hatte ja schon mit Never Ending Story nochmal einen ziemlich großen Hit, zumindest in Deutschland.
Und auch Kejagugu, Big Apple.
Ja. Ja, ja, die hatten ja schon einige Sachen. Ja.
Gelten würde ich jetzt für mich persönlich als One-Hit-Wonder, würde ich gelten lassen, Colley & Cream, Cry. Ganz, ganz großes Tennis. Toller Song, total geniales Video. Ich weiß auch gar nicht, was da weiter raus geworden ist. Was für mich auch wieder so ein ganz klassischer Fall ist von, ja, vielleicht One-Hit-Wonder, aber für mich eine rote Linie durch mein Leben ist A Flock of Seagulls. I Ran. Kann sein, dass das der einzige chartrelevante Song dieser Band war, aber jeder, der anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird ganz schnell feststellen, dass mindestens 20, 30 richtig geile Songs irgendwie von Flock of Seagulls gibt.
Also The More You Live, The More You Love und so weiter. Also ich glaube, ich habe das nämlich erst nach I Ran mitbekommen.
Ja, mega. Es gibt ein Album, da ist jeder Song geil drauf. Das ist auch Telecommunication und da gibt es wirklich so geile Songs. Was ich gelten lassen würde als One-Hit-Wonder für mich persönlich wieder, An Emotion, Obsession.
Wir hatten zwei Hits, das ist ein Two-Hit-Wonder.
Ja? Ja. Wie war der zweite Hit?
I Engineer.
Ah, stimmt. Ja, stimmt. Auch mega cool. Einer meiner absoluten Hass-Songs kommt jetzt. Immer wenn mich dieses Gefühl beschleicht, dass ich irgendjemand totschlagen möchte, dann ist das auf jeden Fall untermalt mit Dexy Midnight Runners, Come on Eileen. Ja, Anna in Latzhosen. Nein, dieses Video ist auch eine Katastrophe. Wirklich. Ganz, 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 ganz.
Ja, da könnt ihr bei YouTube mal schauen. Da haben wir zur Pommes Porno Popstar damals auch die 10 schlimmsten Hits der 80er da etwas zu erzählt. Und da war der auch dabei. Von dir, glaube ich. Ne? Ich muss zugeben, ich habe damals auch auf der Tanzfläche darauf getanzt. Eine gewisse Zeit lang. Dann war es etwas nervig, dass der wirklich jedes Mal, wenn dem DJ nichts mehr einfiel, dann hat er immer Come on Eileen gespielt.
Was mich sehr gewundert hat, ist hier Love and Rockets in dieser Liste zu finden. So Alive. Also, weil Love and Rockets ist meiner Meinung nach und meinem Bildungsstand nach ein Ableger von Bauhaus gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Peter Murphy da gesungen hat. Ich denke, ja. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ja, Michael Sambrello, Maniac. Auch dazu wurde schon viel Schlimmes gesagt. Deswegen möchte ich da gar nichts hinzufügen. Alles, was aus irgendwelchen Tanzfilmen stammt, das Lied ist, glaube ich, im Flashdance gewesen. Da möchte ich mich jetzt gar nicht weiter auslassen. Ja, so kann man die Liste hier munter weiter runtergehen. Dann geht es auch über Madness, Our House. Also wenn Madness ist, definitiv auch kein One-Hit-Wonder. Ich glaube, das sehen viele, viele, viele Engländer ganz anders.
Ja, und jeder, der schon mal von Ska gehört hat, es wäre so, wie wenn du sagen würdest, die Depeche Mode waren One-Hit-Wonder.
Ja, genau. Just could get enough. Ja. Also, ich stelle mir das auch vor, wie dann irgendwelche dicke, rauchende Männer bei Schallplattenfirmen sitzen und sagen, ja, aus denen hätte was werden können, aber naja, die wollten ja nicht. Ne? So, die Liste noch etwas weiter verfolgen hier, weil das ist gerade ganz witzig. Swing Out Sister, Breakout, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe da noch nicht mal eine Meinung zu. Also es ist so ähnlich wie Matt Bianco. Ich finde, jeder normale Mensch, irgendwie, der ein IQ über 30 hat, darf keine Meinung zu Matt Bianco haben. Und auch keine Meinung zu Swing Out Sisters. Hier sehe ich es wieder komplett anders. Man Without Hats, Safety Dance. Jeder, der Lust hat, sich mal mit der Band Man Without Hats auseinanderzusetzen, wird in wenigen Minuten feststellen können, dass es ganz, ganz, ganz viele coole Lieder gibt von Man Without Hats. Aber lief auch auf jeder Party. Da kannst du auch jede Party mit retten.
Ne? Da war auch mein Problem, dass ich den Song nicht so gut fand. Und dann habe ich mich nie mit der Band befasst. Und demnach war das für mich dann schon ein One-Hit-Wonder. Ich hatte das bei mir auf der Liste, weil ich fand den Song nicht so toll und er ging mir auch auf den Keks, weil er wirklich überall lief. Und dann hörst du ja auch gar nicht mehr rein. Und die hatten ja dann auch keine zweite Single, die irgendwie erfolgreich war. Ja, wahrscheinlich waren die schon ganz gut, aber eben ging an mir vorbei dann.
Coole Band, gibt's wirklich mehrere wirklich richtig coole Alben. Paul Hardcastle, 19. Ja, das ist für mich ein One-Hit-Wonder.
Ja.
Also ich könnte jetzt kein weiteres Lied von Paul Hardcastle hier herbeizitieren.
Er hatte noch eine zweite Single, die in den Charts war, aber das war so funky, das hat überhaupt nicht dazu gepasst. Ja. Der hat aber, glaube ich, noch eine andere Karriere gemacht. Ich habe aber wieder vergessen, welche. Ich hatte das ja mit 9 Seconds mal gecovert, 19.
Ja.
Was eine verdammte Arbeit war, diese ganzen Samples wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Aber da hatte ich mich ein bisschen mit ihm befasst und war dann überrascht, dass der ja einfach seinen Weg dann gegangen ist und da dann recht erfolgreich war. Findet ihr dann vielleicht in der Shownotes, was der dann gemacht hat?
Ja, das sollten wir auf jeden Fall nochmal recherchieren, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass es auf jeden Fall noch ein zweites Lied gab, was so ansatzweise in Richtung Charts marschiert ist. Dann, da kannst du substanziell was zu sagen, Dead or Alive, You Spin Me Round, kann man berechtigterweise auch One-Hit-Wonder nennen.
Ja, die anderen Songs waren nicht so groß, ja. Da habe ich nie verstanden, dass es eine Stock Aitken Waterman-Produktion war, weil ich habe das gehasst, was sie machen. Aber den Song fand ich gut, was offenbar an der Band und an dem Sänger lag, weil der einfach das ausgebrochen hat, was sie sonst so gemacht haben, den ganzen Rick Astley und Kylie Minogue damals. Das war ja alles furchtbar.
Disco.
Oh, dazu muss auch was gesagt werden hier. Thomas Dolby, She Blinded Me With Science, auch wirklich ganz, ganz cool. Also Thomas Dolby gibt es tatsächlich auch noch wirklich mehrere coole Songs, aber ich würde schon sagen, dass das so der Zenit war. Das wird Thomas Dolby auch genauso sehen, denke ich.
Ja, gut. Nee, Bruce Springsteen war doch auch noch ein One-Hit-Wonder, oder? Das war auch
noch Born in the Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also so in etwa, würde ich mal sagen.
Ja. Auch wieder so eine Trampelkapelle aus Australien. Midnight Oil, Bats Are Burning.
Ja.
Ich habe das damals wirklich gehasst, weil das auch in ganz, ganz vielen Clubs lief, in denen ich zu Gast war oder gearbeitet habe. Aber ich finde es heute eigentlich schon wieder ganz cool.
Ja, die Jungs hatten ja immerhin auch eine Botschaft gehabt. Ich fand es gar nicht so schlecht damals.
Was war die Botschaft?
Der Song ging darum, dass die Aborigines ihr Land weggenommen bekommen haben und so. Und
ach,
das waren ja keine Aborigines, das waren also Weise, die quasi zum ersten Mal in Australien gesagt haben, eigentlich haben wir eine Menge Scheiße gemacht, und dass das ein Hit geworden ist, war schon so ein bisschen bezeichnend für die 80er, ne? Da gingen ja so Sachen, also auch 19 und so weiter, die eine gewisse, sag ich mal, wenn auch plakative Botschaft hatten, die dann das Thema nach vorne gebracht haben, und das fand ich dann eigentlich wiederum ganz, ganz gut an denen, aber der Song selber, ja, irgendwann geht ja halt jeder Song auf den Keks, wenn er rauchend runtergespielt wird und dann immer alkoholisierte Männer dazu tanzen und ach ja, das wird immer schlimm dann.
Ja, aber der Australier an sich ist halt auch durchgehend alkoholisiert, ne? Das ist halt Klischee.
Meint jetzt in unseren Diskursen auf unseren Partys.
Ja. Eddie Grant, Electric Avenue, das ist natürlich auch, also darüber kann man sich streiten. Ich glaube, dass Eddie Grant auch noch den einen oder anderen nicht hatte.
Mhm.
Er ist halt wirklich so, also der Michael Wendler der Reggae-Musik eigentlich. Aber gut, also ich fand es nicht schlimm. Was ich witzig finde, ist, dass in dieser Liste auch Big Country drin ist, mit In a Big Country. Auch coole Band, das ist auch eine richtige Fanband. Ich kenne wirklich viele Leute, die Big Country Schallplatten sammeln und sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Also da gibt's mit Sicherheit auch noch mehr als dieses eine Lied. Auch eine für mich totale Beleidigung finde ich Wall of Voodoo, Mexican Radio. Das ist definitiv kein One-Hit-Wonder. Aber vielleicht durchaus der einzige Song von Wall of Voodoo, der in den Charts war, kann man dann auch so gelten lassen. Ich wundere mich ein bisschen, dass ich jetzt hier gerade Simple Minds mit Don't You Forget About und ich glaube, ich möchte da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Also guten Tag an Herrn Amazon, der diesen Podcast auch sponsert. Aber da müsst ihr auf jeden Fall an der Liste nochmal nacharbeiten.
Ja, also ich hätte ja noch ein paar echte One-Hit-Wonder.
Ja, ich bitte darum.
Mal schauen, ob die da Prüfung von dir aber standhalten. Als erstes natürlich 82 Kids, die Sängerin vom Königssee.
Definitiv One-Hit-Wonder, ja.
Aber was man nämlich wissen muss, ist, dass der Gitarrist der Band, der Ulrich Herter, der hat danach mit Thomas Dörr, der auch in der Band war, zusammen Two of Us gegründet, die auch wieder One-Hit-Wonder war. Hat es also zweimal geschafft. Und vorher waren die beiden schon beim Hubert K. in der Band. Und der Bassist von der Band, dem seine Tochter, die ist jetzt Gitarristin bei Evanescene. wem auch immer.
Oh,
ja.
Also das ist die. Ich glaube, das heißt Evanescence oder so.
Oder Evanescence, was auch immer.
Ja, ich bin aber auch nicht.
Also die haben dann viel rausgemacht, ne, aus dem
einen. Ja, das sind diese Gene, die sind weitergegeben worden,
ja,
quasi. Genau. Ja, erstaunlich. Aber die Senderin vom Königssee ist jetzt nun auch kein epochales Machwerk, finde ich.
Nee, ich glaub, die haben das halt auch im Rahmen von der NEW-Geschichte einfach so rausgehauen. Ne?
Ja.
Weil, also parallel zu den ganzen Hubert-K.-Geschichten, da kam ja auch nicht so viel Sachen dann wieder raus. Ne?
Nee.
Wie hieß nochmal die Single von Two of Us?
Ich glaube, das heißt auch Two of Us. Das war totale Rotze.
Nee, Blue Night Shadow.
Ach ja.
Aber du hast recht, die zweite Single hieß Two of Us und dann noch
Generation Spring,
ja.
Oh, das war auch ganz schlimm.
Ja.
Also ich weiß auch gar nicht, was da irgendwie die Intention war oder was man da, welchen Strang man da verfolgt hat. Keine Ahnung.
Ja, und dann hätte ich noch Videokids mit Woodpeckers from Space. Also das ist einer der ganz klassischen
Wanderers.
Ich glaube, da kann wirklich niemand behaupten, dass da dann mal was kam. Oder sonst war eine niederländische Band. Vielleicht in den Niederlanden, keine Ahnung.
Aber ich habe heute immer noch den Verdacht, dass Vater Abraham von den Schlümpfen da die Finger im Spiel hat. Das war auch ganz, ganz schlimm.
Aber ja, mehr aus den Niederlanden. Ja. Wahrscheinlich haben die alle Harmonizer gekauft.
Ja. Genau, und haben einfach mal einen rausgehauen. Dieses Lied ist auch für mich irgendwie so Sinnbild der Tamagotchis und Sachen, die sich auch dann pulverisiert haben irgendwann wieder. Ja, ganz schlimm.
Dann habe ich noch so ein halbes One-Hit Wonder, weil ein wirklicher Hit war das nicht. Schweizer Band, Double the Captain of Her Heart.
Ja, das fand ich gar nicht so schlecht. Also es war auch so ein bisschen...
Aber es war ja nirgendwo in den Top 10, aber es war auch in Billboard-Charts, in UK-Charts und so. Überall ganz gut reingekommen, aber ja, so ein Mega-Hit wie jetzt, sag ich mal, Woodpeckers vom Space war es nicht, ne? Was?
Das würde ich immer im gleichen Atemzug mit einem Lied irgendwie von einer Band, ich glaube, die hieß Trio Rio, New York, Rio, Tokio.
Ja.
Ganz, ganz cooles Lied. Oder dann wiederum, ich weiß gar nicht, warum ich diese Lieder miteinander verbinde, Jeremy Days.
Brand New Toy.
Genau, Brand New Toy. Ja. Auch super geiles Lied.
Das fand ich gut, also fand ich furchtbar, New York, Rio, Tokio. Das fand ich so schlimm wie Clowns und Helden, ich liebe dich, das war auch nur nicht, weil das...
Das Lied ist richtig cool, aber die Typen waren leider scheiße, weil das war echt irgendwie so ein bisschen so eine Bauernkapelle, hat mich immer ein bisschen an Zoff irgendwie Sauerland erinnert, aber also die Typen fand ich ganz, ganz schlimm, Clowns und Helden, aber das Lied selber finde ich ganz cool, ich hatte ernsthaft schon mal überlegt, das zu covern.
Ja, da muss ja jemand anders suchen dafür.
Ich liebe dich. Das ist ganz cool. Eigentlich ist es ganz cool.
Und dann habe ich noch einen auch wirklich mega One-Hit-Wonder. Bruce und Bongo, geil.
Ja, aber dieses Lied verbinde ich, ich weiß gar nicht warum, immer auch so ein bisschen mit Miami Vice. Wahrscheinlich auch wegen dieser ganzen Jan Hammer-Produktion. Aber das war ein Geniestreich. Also es war natürlich totaler Bullshit.
Also das ist auch eine der Sachen, das ist ja dann nur in dieser Zeit gespielt worden und dann nie wieder. Aber wenn man das heute anhört, ja, also der Witz ist natürlich bescheiden. Aber
würde mich auch wirklich mal interessieren, was aus Bruce und Bongo geworden ist. Wahrscheinlich irgendwie sind die Jeansverkäufer in irgendeiner H&M-Filiale mittlerweile.
Gute Frage. Ich meine, sie haben den Song ja, glaube ich, geschrieben. Insofern müssten sie, also hätten sie zumindest genügend Geld verdient, um sich ein schönes Leben machen zu können. Ob das geklappt hat, weiß man natürlich nicht, ja. Ich, mit meiner Erinnerung ist es auch 80er gewesen, ich glaube so 89, aber vielleicht bin ich auch falsch, vielleicht war das tatsächlich dann schon später.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Geil ist von 1986.
Oh, siehst du.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die beiden waren tatsächlich Soldaten in der britischen Armee.
Das wusste ich noch.
Waren in Deutschland stationiert, wenn ich das gerade hier so richtig sehe. Und sie waren auch Disc-Jockeys. Die Single hat sich über 500.000 Mal verkauft. Das ist ungefähr so viel wie die Top 100 der letzten 12 Monate zusammen in Deutschland. Nur, dass man da mal so ein Verhältnis hat. Ich sehe das gerade.
Ja.
Dass es tatsächlich auch ein Album dazu gibt.
Ja, klar, die mussten ja Geld verdienen. Das war damals auf der Liste der jugendgefährdenden Medien. Geil.
Ja?
Ja, weil das war ja so obszön war.
Ja, ja. Heute interessiert sowas keine Sau mehr, glaube ich. Also heute würde das wahrscheinlich irgendwie als Titelsong bei Kika laufen. oder so. Mhm. Denke ich mal. Ja, dann sind wir auch schon fast irgendwie bei dem Thema eigene Verbrechen in Sachen One-Hit-Wonder. Tatsächlich ist es so, dass ich auch irgendwann mal mit ein paar jüngeren Leuten was in dieser Richtung verbrochen habe. Und zwar haben wir tatsächlich dann mal Send Me an Angel gecovert als Dance-Version. Das war meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, die ganze Geschichte. Wir hatten damals das Problem, dass gleichzeitig von jemand anders das Lied auch gecovert wurde. Du musstest damals wirklich ganz, ganz schnell sein, um halt wirklich auch was platzieren zu können. Und irgendwie ist es wohl durchgedrungen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat jemand anders gleichzeitig, ich meine, mich erinnern zu können, am gleichen Tag auch eine Coverversion von Send Me an Angel veröffentlicht. Das nahm der Sache natürlich den Wind aus den Segeln und hat höhere Chartplatzierungen irgendwie dann verhindert. Aber ich finde die Version von Rave Lab featuring Purwin, das hat man damals so gemacht mit Featuring, finde ich heute immer noch ganz cool. Also stehe ich zu, finde ich gut.
Ich hätte noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe dann geschaut, was zum Beispiel auf der englischen Wikipedia-Seite als One-Hit-Wonder gilt, weil ich mir sicher war, da finde ich Nena mit 99 Red Balloons, ich finde da Falco mit Amadeus. Und ich finde da auch Alpha Will mit Big in Japan und so war es auch, weil die Bands, die ja bei uns immer sehr, sehr bekannt waren und auch eine lange Karriere hatten, gelten außerhalb vom deutschsprachigen Raum ganz klar als One-Hit-Wonder. Was eben sehr bezeichnend ist, dass immer lokal begrenzt ist, auch was ein One-Hit-Wonder ist.
Na, natürlich, klar. Es gibt ja auch wirklich viele Bands, die dann im eigenen Land irgendwie durchaus eine respektable Karriere hinlegen, aber halt international nicht mehr zünden, ne? Das ist ganz einfach so. Was mir noch zum Thema One-Hit-Wonder, was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, einfällt, ist, dass ich einen sehr, sehr talentierten Menschen kennengelernt habe, der heute immer noch in der Indie-Szene eine feste Größe ist. Und zwar ist das Angelo Bergamini von Kilian Kamara, der tatsächlich damals das Lied Pulsar Hypnosis veröffentlicht hat. Das war halt zu einer Zeit, als diese Italo-Disco-Welle aufkam, sich in Europa auf jeden Fall sehr, sehr breit gemacht hat. Dieses Lied war schlussendlich in 26 Ländern Nummer 1. Damals Bernhard Mikulski, der Schallplatten Boss der Firma Six Records war das, glaube ich, damals noch, hat tatsächlich die kompletten Rechte für dieses Lied gekauft für sehr, sehr wenig Geld. Und es gab praktisch das, wovon wir gerade schon mal gesprochen haben, eine Einmalzahlung. Und damit war alles abgegolten. Und auf jeden Fall ist Herr Bergamini mit ein paar tausend D-Mark aus dieser Nummer rausgegangen und das Lied war in 26 Ländern Nummer 1. Findet er heute immer noch scheiße, die Geschichte.
Ja, das, ich weiß, ich hatte ihn mal darauf angesprochen, weil wir das gecovert haben. Mit No Comment auch. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, das Problem ist ja, er ist gar nicht der Urheber. Ich brauche nicht fragen, das ist ja von Vangelis. Und ich hatte das komplett vergessen, dass das ein Vangelis-Song ist. Also der hat nicht mal mehr dann die GEMA-Tantiemen bekommen. Da hätte er ja auch ordentlich dran verdient, weil er ja nur eine Coverversion gemacht hat, die natürlich eigentlich auch viel stärker war als das Original. Der hat das Ding erst zum Hit gemacht. Ne? Ja. Und Vangelis hat damit wahrscheinlich so viel verdient, wie dann erst wieder mit Conquest of Paradise.
Ja. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall hat Angelo nichts von der ganzen Kohle gesehen und es ist sehr, sehr schade. Kilian Kamara war wirklich also in den 80er Jahren in Italien eine Band, die sehr, sehr oft halt auch ins Fernsehen eingeladen wurde und es gab wirklich also einige total kommerzielle Songs, irgendwie wie Ocean, die wirklich dann auch im Fernsehen liefen, aber davon haben wir in Deutschland relativ wenig mitbekommen. Und heute eine absolut etablierte Band in der Indie-Szene. Ne?
Also dann kommen wir wieder zu unseren Lügen und Wahrheiten. Wer fängt an? Du?
Ja, ich löse jetzt mal auf. Ne? Ich glaube auch, diesmal war es gar nicht so schwer. Natürlich war ich irgendwann auf einem Konzert von Frankie Goes to Hollywood. Das war auch sehr beeindruckend. Also ja, cooles Konzert. Und ich glaube, die haben echt nicht so viele Konzerte gegeben, glaube ich. Ne? Dann stimmt es natürlich auch, dass ich großer Denver Clan und Dallas Fan war und somit natürlich dann auch El Corley Fan war. Ja, nur die Geschichte mit Ravelab featuring Purvin, das hat tatsächlich nicht großartig in den Charts Relevanz gehabt. Send Me an Angel ist auf jeden Fall ein One-Hit-Wonder gewesen, allerdings von irgendjemandem ganz anderem und nicht von der Band Ravelab.
Aber Real Life, die ja Send Me an Angel gemacht haben, die hatten auch noch Catch Me I'm Falling. Ne? Aber da war da auf dem Album auch nur die zwei Songs. Ich weiß gar nicht, ob die noch einen dritten hatten. Die noch einen dritten?
Mir nicht bekannt. Aber Catch Me I'm Falling war auch ein cooles.
Das Nachfolgealbum war auch total schrottig da. Die beiden Songs fand ich so toll, dass ich mir die Alben gekauft habe und dann total enttäuscht war.
Ja. Ist Real Life, habe ich das richtig in Erinnerung, sind sie auch Australier
gewesen? Das ist auch meine Erinnerung, ja, das ist
Australien. Ja, ne? Ja. Ich habe das auch so in Erinnerung,
ja. Dann guck mal, zu meinen Lügenwahrheiten, also was tatsächlich stimmt, ist, dass ein Remix von mir auf der Division Remix CD war, die auch in den Albumcharts war, was jetzt gar nicht so speziell ist. Aber man muss wissen, dass wir, als wir damals mit No Comment angefangen haben, Ende der 80er Jahre, war das erste, wo wir angefangen haben, sind wir auf ein Division-Konzert gegangen, weil die halt bei uns aus der Gegend kamen. Die kamen ja aus Bensheim und wir aus Ludwigshafen und das sind ungefähr 20 Kilometer weg. Und da haben wir uns die angeguckt und die hatten damals schon immer Exemplar, einiges mehr als wir. Und war wie so eine Art Konkurrenz zwischen uns beiden. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es damals auch nicht so toll, weil der Sänger noch nicht so gut singen konnte. Aber ich hatte natürlich Respekt vor ihrem Willen, den die gehabt haben. Und inzwischen finde ich auch einige Songs von ihnen sehr, sehr gut, die sie gemacht haben. Und ich finde es bemerkenswert, welchen Weg sie gegangen haben, wenn man weiß, wie sie angefangen haben. Also wir haben genauso schrottig angefangen und sind eben bei weitem nicht so weit gekommen wie sie. Aber das fand ich interessant, dass wir es dann immerhin geschafft haben, einen Remix für ihr Album machen zu können. Das hat für mich diese Sache dann so ein bisschen ausgeglichen. Und dann das mit der Schallplattenfirma, die ich besessen habe, das stimmt, bei der keine einzige Platte finanziell erfolgreich war, aber hat sich trotzdem gelohnt, war eine schöne Erfahrung. Ich war natürlich so doof, die Schallplattenfirma aufzumachen, dann als die Schallplattenindustrie so richtig den Bach runterging. Ich habe ja BWL studiert, hätte man anderes erwarten können, aber eben, so ist es halt.
Hat sich nicht ausgezahlt, ne?
Nee, natürlich nicht. Aber das Dritte hat sich daraus dann ergeben gehabt. Natürlich, wenn man uns kennt, war ja klar, dass wir beide keinen One-Hit-Wonder hatten. Also ich hatte keine Nummer-2-Hit in Israel. Aber Little Boy war tatsächlich bei dem wichtigsten israelischen Radiosender auf 2 damals gewesen. Und wir haben dann mit dem Vertrieb versucht, so schnell wie möglich da Singles reinzubringen. Wir hatten auch ein Video gehabt, was die dann spielen sollten und so. Und haben versucht, das anzuschieben in Israel. Und der Vertrieb hat sich auch damals bemüht. Ich glaube, am Ende haben wir in Israel trotz diesem Radio-Hit, den wir hatten, 100 Singles verkauft und dann ein bisschen was vom Album. Also es hat sich nicht ausgezahlt. Mir ist auch gar nicht klar, warum das so war. Wir hatten damals mit dem Song so ein bisschen, weil der vom Text auch in diese Richtung ging, habe ich versucht, Promo vor allen Dingen in Gay-Clubs zu machen und dort so ein bisschen in die Szene zu gehen, weil der auch so ein bisschen Trash-poppig war der Song, fand ich zumindest. Und vielleicht ist es irgendwie in Tel Aviv gut gelaufen damals. Und vielleicht waren die Einzigen, die verstanden hatten, was wir eigentlich damit sagen wollten. Was haben wir jetzt noch zu sagen, Christian?
Ja, das, was wir immer sagen. Wir machen diesen Podcast für euch. Wir machen das natürlich auch, weil wir da Spaß dran haben. Und ganz, ganz wichtig, sendet uns eure Kommentare, beschimpft uns oder lasst es raus. Gar kein Thema. Wir können damit leben. Wir wollen damit leben. Ihr könnt auch Themenvorschläge machen. Wir sind immer auf der Suche nach coolen Themen, die noch aufgearbeitet werden müssen und über die noch gesprochen werden muss. Gebt uns euer Feedback, liked uns, macht alles das, was man machen muss heutzutage, um uns reich und berühmt zu machen. Wir haben Bock drauf, wir wollen auch weitermachen hier und wir machen das für euch.
Sehr schön. Und dann spielen wir jetzt noch einen Song von uns, da wir ja leider keinen One-Hit-Wonder hatten, konnten wir den nicht spielen. Aber wir spielen stattdessen etwas, was so ein bisschen in die Italo-Disco-Reihe geht, wo es ja auch extrem viel One-Hit-Wonder gab, die wir jetzt fast alle ausgelassen haben, aber es wird nochmal mit Sicherheit eine extra Folge zum Thema Italo-Disco geben. Das war auch schon eine Zuschaueranregung. Ja, und deswegen spielen wir jetzt vom letzten Corvin & Cover Album 4 den Song When Love Is Gone.
as you leave me. The damage you've done. Nothing to talk about. I wish I could tell.